Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
Toxic Tantra rund um den Yoga-Lehrer Gregorian Bivolaro. Wir reden über eine ausführliche Recherche zu sektenähnlichen Strukturen in einer bestimmten Yoga-Richtung. Wir sprechen mit der Autorin Gilda Sahebi über eine sehr deutsche Debatte über Rassismus und wir reden darüber, warum es so schwer ist, als Deutscher anerkannt zu werden, wenn man erst in der dritten oder vierten Generation hier lebt. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Herzlich willkommen zu Religion und Orientierung. Der Historiker Frank Trentmann hat das Buch Aufbruch des Gewissens geschrieben. Zentrales Thema darin: Einwanderung und Multikulturalismus. Warum tut sich Deutschland bloß so schwer mit Einwanderern hierzulande? Katharina Zeckau fragt nach.
Klar, rechtlich gesehen kann man Deutscher oder Deutsche werden, auch wenn die eigene Familie aus dem Ausland stammt. Auf dem Papier sind der aus Argentinien stammende Freund und die Freundin mit den türkischen Wurzeln deutsch.
Obwohl ich inzwischen die Staatsbürgerschaft habe, glaube ich, werde ich nie deutsch sein. Also ich wurde immer positiv hier aufgenommen, aber immer klar als der Ausländer.
Ich bin hier geboren und größtenteils hier aufgewachsen. Ich glaube, viele, dass sie dann so die gute Ausländerin in mir sehen, die brav arbeitet, Steuern zahlt, gerne ein Bier trinkt. Aber ich glaube, mit meinem Namen oder hört man, wenn ich türkisch rede, dass ich einfach nicht von hierher komme, letztendlich nicht ursprünglich. Und deswegen glaube ich auch nicht so als vollwertige Deutsche wahrgenommen zu werden. Also erlebe ich zumindest nicht.
Eine Einschätzung, die Frank Trentmann nicht überrascht. Der Historiker von der University of London hat gerade in seinem gut 1000 Seiten umfassenden Buch Aufbruch des Gewissens die Geschichte der Deutschen ab 1942 aufgeschrieben.
Das Grundproblem geht zurück auf 1913, als das Kaiserreich eine neue Staatsbürgerschaftsdefinition einführte. Davor war in vielen Teilen Deutschlands das Domizil das Entscheidende. Aber jetzt nach 1913 ist Blut und Abstammung das zentrale Kriterium.
War früher für die Staatsangehörigkeit entscheidend, wo man wohnte, hieß es nach 1913 also: Sind deine Vorfahren deutsch, bist und bleibst du auch deutsch. Und nichts anderes. Die Folgen davon seien bis heute zu spüren, sagt Trentmann, obwohl das Staatsbürgerschaftsrecht mittlerweile liberalisiert wurde.
Das Grundproblem ist, dass diese Idee der Abstammung einen ganz, ganz langen Schatten geworfen hat. Dass also in den Köpfen vieler Menschen es weiterhin eine Unterscheidung gibt zwischen richtigen Deutschen oder echten Deutschen und anderen Deutschen.
Also zwischen denen, die dazugehören, und allen anderen. Aber dazugehören zu was eigentlich? Was soll das sein, deutsche Identität? Schon Friedrich Nietzsche beobachtete Ende des 19. Jahrhunderts:
Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was ist deutsch, niemals ausstirbt.
Antworten sind meist Klischees. Die Deutschen seien fleißig, ordentlich und pünktlich, reserviert und humorlos. Politiker sprechen manchmal von einer deutschen Leitkultur, verraten aber nicht, was das eigentlich heißt. Leichter scheint zu bestimmen, was Deutschland angeblich nicht ist.
Wir sind kein Einwanderungsland.
Der damalige Finanzminister Theo Weigel war das, im Jahr 1998. Vor allem Unionspolitiker trugen dieses Mantra bis vor einigen Jahren vor sich her. Dabei war es längst von der Realität überholt, denn die Nachkriegsgeschichte Deutschlands ist auch eine Einwanderungsgeschichte. Zunächst waren da 12 Millionen Vertriebene, deutsche Staatsbürger, geflohen im und nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Ostgebieten. Mit dem ersten Anwerbeabkommen zwischen der BRD und Italien kamen ab 1955 Millionen sogenannter Gastarbeiter, Italiener, Jugoslawen, Griechen dazu. Und ab den 1960er Jahren zunehmend Türken. Gastarbeiter gab es auch in der DDR, wenn auch weitaus weniger. Sie stammten aus Polen, Mosambik oder Vietnam. So oder so, der Ausdruck Gast war Programm. Historiker Frank Trentmann:
Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, in 1970 gab es irrsinnig viele Kinder ausländischer Mitbürger, die nicht zur Schule gingen. Die Grundannahme war, die gehen ja sowieso irgendwann zurück nach Griechenland oder in die Türkei. Das war eine totale Fehleinschätzung.
Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch brachte es auf den Punkt mit einem berühmten Satz, hier zitiert vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.
Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen.
Das Lebensgefühl der Gastarbeiter fing der türkischstämmige Musiker Cem Karaca ein.
Türkisch, Mann, wir brauchen dich. Komm ins Wirtschaftswunderland, Arbeit wartet dort auf dich.
In den späten 1960ern schien es, als hätten einige Gastarbeiter es tatsächlich geschafft, endlich dazuzugehören. Historiker Trentmann spricht von Zeichen von Assimilierung.
Und dann kommt aber 1973 der sogenannte Anwerbestopp, das Verbot, neue Gastarbeiter anzuwerben, vor dem Hintergrund, dass Deutschland eben kein Einwanderungsland ist, was dann dazu führt, dass bei den späten 70ern, frühen 80ern es eine Mehrheit gibt in der Bundesbevölkerung, die sagt, das Boot ist voll und wir werden überlaufen.
Im wiedervereinigten Deutschland der 1990er Jahre gab es zahlreiche rassistische, auch tödliche Übergriffe. Im Jahr 2015 aber auch Angela Merkels:
Wir schaffen das.
Auf einmal wurde Deutschland berühmt für seine Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen aus Syrien und anderen Krisenregionen. Die Einwanderungsgeschichte Deutschlands. Sie wirkt, als könnten sich die Deutschen nie entscheiden, ob sie die Zuwanderer nun willkommen heißen oder abschrecken wollen.
Türkisch Kind und deutsches Kind, ihr sollt unsere Hoffnung sein, da wo jetzt noch Schranken sind.
Katharina Zeckau war das mit einer kleinen Geschichte der Ausgrenzung. Warum werden Menschen als nicht dazugehörend behandelt, selbst wenn sie ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht haben? Die Frage stellt sich auch Gilda Sahebi in ihrem neuen Buch. Gilda Sahebi ist Ärztin, Journalistin, Buchautorin, schreibt über die Lage im Nahen Osten, über Menschenrechte, macht sich stark für Frauen, vor allem im Iran, wo sie geboren wurde und von wo sie mit ihrer Familie in den 1980er Jahren nach Deutschland kam. In ihrem aktuellen Buch »Wie wir uns Rassismus beibringen – Eine Analyse deutscher Debatten« geht Gilda Sahebi dem Problem des unbewussten, des internalisierten Rassismus auf den Grund. Meine Kollegin Friederike Wede hat mit ihr gesprochen.
Sie sagen ja praktisch, es gibt zwar einen Rechtsruck, ja, es gibt die AfD, aber der Rechtsruck ist nicht schuld am Rassismus. Der Rassismus war schon lange vorher da. Das müssen Sie jetzt erstmal erklären.
Genau, ich finde es auch wichtig, dieses Thema Rassismus auch direkt mit der Gesellschaft in Verbindung zu bringen, weil oft wird es sozusagen abgetan. Also Rassismus ist ein Problem, ja, wissen wir alle, aber mit unserer Politik hat es groß nichts zu tun. Und so kann man sozusagen dieses Problem auf die AfD externalisieren. Nur das Problem ist, wenn man das tut, dann sieht man nicht die Ursachen. Und wenn man nicht sich die Mühe macht, sich zu fragen, warum kann denn so eine Kraft so stark werden, dann wird man auch nie wissen können, wie man mit so einer Partei umgeht. Und das ist das, was mir eigentlich Sorge macht.
Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen vorausgegriffen. Jetzt aber nochmal zurück zu der historischen Wurzel.
Also wie er ganz angefangen hat, das ist natürlich schon älter, wenn man sich in Europa den strukturellen Rassismus anguckt. Ich gucke mir die rassistischen Strukturen oder Narrative in Deutschland seit dem Kaiserreich an. Und das hat den Grund, dass Deutschland ja 1871 zur Nation wurde. Und diese Bildung von Deutschland als Nation hatte für viele Radikale, Nationalradikale, Rechtsradikale ein großes Problem. Weil in dem Moment, wo ein Staat existiert, also eine Nation, ist die Identifikation mit diesem Staat für jeden Menschen möglich. Und deswegen startete in dieser Zeit im gesamten Kaiserreich eine große Kampagne von eben diesen Kräften, der Alldeutsche Verband. Es war so einer dieser Lobbyverbände eigentlich, die das ganz stark gemacht haben, dass man das Volk über den Staat stellt. Und es gab viele Stimmen, die auch dagegen waren. Aber diese Kräfte, die gesagt haben, das Volk ist wichtig, die haben sich durchgesetzt. Und das hat sich dann parlamentarisch auch gezeigt mit dem Staatsbürgerschaftsrecht von 1913. Und da wurde das dann rechtlich festgesetzt, dass eben nur deutsch werden kann, wer deutscher Abstammung ist, also deutschen Blutes. Und dieses Gesetz, das galt bis zum Jahr 2000. Uneingeschränkt. Und das prägt natürlich eine Gesellschaft und es prägt ein Land.
Sie sagen ja auch, Mitschuld am strukturellen Rassismus ist eine Nichtaufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Was läuft denn da Ihrer Beobachtung nach falsch? Es gab ja jüngst immer wieder Versuche, dieses Kapitel aufzuarbeiten, beispielsweise die Rückgabe von Raubkunst an bestimmte Staaten.
Zum Beispiel dieses große Gezerre um das N-Wort oder ein Boris Palmer, der Tübinger Oberbürgermeister, der sich hinstellt auf eine Bühne und immer wieder das N-Wort sagt. Oder wenn wir zum Beispiel, das habe ich im Buch auch dargelegt, diese sogenannten Eritrea-Proteste, die es in verschiedenen Städten im letzten Jahr gab, wenn man die immer in die Nähe von Bürgerkrieg bringt und unzivilisierte Horden und so weiter, dann hat es natürlich eine Geschichte. Dann kommt es irgendwo her und das muss man sich einfach anschauen.
Wenn Sie auf dieses Beispiel nochmal eingehen, die Eritrea-Proteste oder die Eritrea-Festivals, wie beispielsweise letztes Jahr im Herbst in Gießen, wo es ja zu Ausschreitungen kam, was würden Sie denn da für rassistische Klischees am Werk sehen?
Wenn man sich anschaut, wie damals die Debatten waren und wie die Sprache war über die Menschen in den Kolonialgebieten, die Deutschland besetzt hatte, in Ostafrika zum Beispiel, das waren immer die Unzivilisierten. Wir müssen die zivilisieren. Die konnten übrigens auch nicht Deutsche werden natürlich. Und in diesen Eritrea, diesen Ausschreitungen, und es gab Gewalt untereinander, es gab Gewalt an PolizistInnen. Und ich fand es eben ganz interessant, wie berichtet wurde. Da wurde immer gesagt, Bürgerkrieg auf unseren Straßen. Ohne zu wissen, ob die Menschen, die dort vielleicht auch eben PolizistInnen zum Beispiel angegriffen haben, haben die dort einen deutschen Pass oder nicht, haben den dauerhaften Aufenthalt, was ist denn ihr Status? Die wurden grundsätzlich als andere definiert. Und die Sprache selber ist nicht rassistisch, aber sie beruht auf rassistischen Narrativen und die sind eben schon ganz alt.
Und wenn Sie praktisch sagen, man muss gar kein Extremist sein, um Rassist zu sein, sondern diese Form des strukturellen Rassismus, die hat man quasi mit der Muttermilch aufgesogen in Deutschland, heißt es dann im Umkehrschluss, wir sind alle Rassisten und wissen es gar nicht, wollen es auch vielleicht gar nicht? Das wäre ja dann ganz schlimm, weil dann wüssten wir ja auch nicht, was wir dagegen unternehmen sollen.
Ich bezeichne eigentlich Menschen grundsätzlich nicht als rassistisch und auch nicht als Rassisten. Ich finde, man sollte eine Person nicht aufgrund eines Denkmusters oder eines Narrativs oder wie auch immer diese Identität aufdrücken. Das mache ich grundsätzlich nicht. Sondern mir geht es darum zu beschreiben, an welche Denkmuster glauben wir denn? Und das tun wir meistens und überwiegend unbewusst. Es ist natürlich der Schritt dann, von diesen rassistischen Denkmustern zu rassistischen Handlungen zu kommen. Das ist was anderes. Oder auch eine rassistische Partei wie die AfD zu wählen, eine offen menschenfeindliche Partei. Aber diese Denkmuster, die kommen alle in uns rein. Da können wir tun, was wir wollen. Ich komme ja aus der Medizin, ich beschäftige mich viel mit dem Gehirn und alles, was wir sehen, hören, schmecken, fühlen, das kommt sofort in unser Gehirn. Und dann passiert natürlich was im Gehirn. Da setzen sich Geschichten fest und die meisten von denen sind Lügen einfach. Sowas wie ganz banal, ich bin irgendwie nicht klug genug oder ich bin nicht schön genug oder ich muss super lieb sein, um geliebt zu werden und so weiter. Und wenn ich die ändern will, dann muss ich die kennenlernen, dann muss ich wissen, welche sind es denn. Und das gilt für rassistische Narrative genauso.
Im Beitrag vorhin haben wir unter anderem die Stimmen von Leuten gehört, die in Deutschland aufgewachsen sind oder sogar hier geboren sind, die einen deutschen Pass haben, die vielleicht sogar deutsche Klischees erfüllen, zum Beispiel, ich trinke gerne Bier, und die trotzdem das Gefühl haben, eigentlich nie richtig dazuzugehören. Wie können wir das besser machen?
Tja, das ist die Frage und das ist genau das Problem, dass viele Menschen, die die internationale Biografie haben, dass die sagen werden, einmal Ausländer, immer Ausländer. Das ist sozusagen genau dieses ursprüngliche Narrativ in Deutschland, wir und die. Und wenn man das ändern wollte, dann müsste man wirklich diese ganzen Sachen aufarbeiten und anerkennen. Und dann müsste sich quasi Deutschland als Gesellschaft entscheiden, wir wollen wirklich ein Einwanderungsland sein. Und zwar nicht nur faktisch, was Deutschland aktuell ist, sondern wirklich ideell. Wir wollen, dass alle Menschen dazugehören und dass wir nicht überall ständig Mauern aufmachen und trennen. Und das passiert aber bislang noch.
Sagt Gilda Sahebi, Ärztin, Journalistin und Buchautorin. Der BR-Storytelling-Podcast Seelenfänger geht in die vierte Staffel und die heißt Toxic Tantra. Das Seelenfänger-Team hat im Dunstkreis der internationalen Yoga-Bewegung Atman recherchiert. Aussteiger berichten nämlich von sektenähnlichen Strukturen rund um den Guru Gregorian Bivolaru. Die Bewegung Atman weist die Vorwürfe zurück.
So, okay, ja, es ist mein Guru, yay. Das ist jetzt ein Mega-Event. Verändert sein Leben hier gerade.
Eigentlich wollte Natalie nur Tantra-Yoga machen. Aber jetzt steht sie hier, nackt, vor ihrem Guru. Angefangen hat das alles in einer ganz normalen Yogaschule.
Aber das Ding ist halt einfach, dass das halt so täuscht. Und dann bist du drin und dann fängt es an, dich so wie Treibs an praktisch einfach so reinzuziehen.
Plötzlich ist sie drin in einer Welt voller Dämonen, Heilkräuter und Tantra-Rituale um einen Guru, der von Interpol gesucht wird. Seelenfänger, der Podcast über Kulte und religiöse Bewegungen, geht in eine neue Staffel. Toxic Tantra. Ich bin Katja Peisen-Petersen. Wir erzählen euch von der Yoga-Bewegung Atman. Die ist überall auf der Welt aktiv, auch bei uns in Deutschland. Viele sagen, das ist eine Sekte. Atman selbst sagt, sind wir nicht. Wir machen traditionelles, ursprüngliches Yoga. Wir hören von Frauen, wie sie da reingeraten sind, wie sie Machtmissbrauch, Manipulation und menschliche Abgründe erlebt haben. Aber auch, wie sie es wieder rausgeschafft haben. Seelenfänger, Toxic Tantra. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Toxic Tantra, das ist ein gemeinsames Projekt der Redaktion Religion und Orientierung von Hörspiel, Dokumentation, Medienkunst und BR-Recherche, BR-Data. Friederike Wede hat mit der Host Katja Peissen-Petersen vom Seelenfinger-Team gesprochen.
Psychoterror, sexuelle Ausbeutung, Sektenstrukturen und das ausgerechnet im Yoga. Wie seid ihr auf dieses Thema gestoßen, Katja?
Durch eine Seelenfänger-Hörerin. Die hat unseren Podcast gehört. Wir haben uns mit ihr getroffen und sie meinte, sie war in der Deutschen Akademie für traditionelles Yoga 2007 schon. Und meinte, sie hatte einfach nur erstmal Yoga gemacht, ganz normal, dann Tantra. Und ist irgendwann in Paris bei ihrem Guru im Bett gelandet und hatte Sex mit ihm, von dem sie im Nachhinein dann denkt, dass es Missbrauch war. Sie fühlt sich missbraucht.
Und dem seid ihr dann nachgegangen, indem ihr selber undercover gegangen seid?
Genau, wir sind dem nachgegangen und haben sehr schnell rausgefunden, dass es eben keine alte Geschichte ist und auch nichts Einmaliges, sondern dass das Ganze nach wie vor läuft und ja, schon wirklich System zu haben scheint. Wir haben mit 20 Aussteigerinnen und Aussteigern gesprochen, die alle uns von spirituellem Missbrauch eigentlich berichtet haben, von Manipulation, von psychischer Manipulation. Und alleine die, mit denen wir gesprochen haben, 8 Frauen waren auch beim Guru in Paris und hatten Sex mit ihm. Und mehrere Frauen haben eine Einladung bekommen, sind aber nicht hingefahren. Ja, also wir waren undercover tatsächlich unterwegs. Einerseits wollten wir auch natürlich uns das mal selber anschauen, was da eigentlich dran ist. Und sind nach Berlin gefahren in eine Probestunde, eine Tantra-Probestunde von dieser Schule, gegen die auch eben Vorwürfe im Raum stehen. Das ist die Deutsche Akademie für traditionelles Yoga. Das ist eine Mitgliedsschule von dieser Yoga-Bewegung, gegen die Vorwürfe eben im Raum stehen.
Wann war denn so der Moment, wo ihr gemerkt habt, Moment, hier ist wirklich irgendwas faul?
Es war eigentlich wirklich schon relativ früh. Einerseits, weil wir ja diesen Tipp hatten von der Aussteigerin, dass da was nicht so ganz gut läuft. Es gab auch Pressemitteilungen in anderen Ländern, wo Frauen immer mal wieder Vorwürfe erhoben haben, dass das Ganze ein Sexkult ist, dass man dazu geführt wird zu einem Guru. Wir fanden schon diese Yogastunde einfach schon komisch. Es ging um Geheimnisse, die einem irgendwie offenbart werden, wenn man nur lang genug dabei bleibt beim Yoga. Es ging um spirituelle Tests. Es hieß, das Leben ist praktisch wie ein Computerspiel, Super Mario, bei dem man immer wieder Tests hat. Und wenn man diese Tests meistert, dann steigt man praktisch eine Stufe höher zur Erleuchtung. Eine Aussteigerin hat uns zum Beispiel erzählt, dass sie irgendwann dachte, ihr ganzes Leben ist ein spiritueller Test. Sie hat dann zum Beispiel stundenlang Yoga gemacht, stundenlang meditiert. Sie hat tagelang gefastet, teilweise ihren Schlaf reguliert, ihr Denken. Sie hat praktisch ihr ganzes Leben diesen spirituellen Test, diesen Lehren in der Yogaschule unterworfen.
Das ist das, was du mit spirituellem Missbrauch vorhin angedeutet hast. Aber ihr habt auch Fälle von sexuellem Missbrauch, von sexueller Ausbeutung aufgedeckt.
Also die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, sagen, also sie haben jeden Schritt eigentlich freiwillig gemacht. Sie haben das Angebot bekommen von ihrem Yogalehrer oder von ihrer Yogalehrerin zu einem Treffen mit Gregorian Bivolaro. Das ist praktisch, also den nennen viele ihren spirituellen Lehrer in der Schule. Für manche ist es der Guru. Und die Frauen sind da hingefahren nach Paris, wurden dann von irgendwelchen Menschen an einen geheimen Ort gebracht, wo dieses Treffen stattfinden sollte. Und das Krasse war schon die Art und Weise, wie das vonstatten gegangen ist. Also die haben Sonnenbrillen aufgesetzt bekommen, die von innen verklebt waren und so Anglerhüte, damit sie eben nicht sehen konnten, wo es hingeht, wo sich der Guru aufhält. Also allein das ist ja schon total wie in einem Krimi. Haben dann auch ihre Geldbeutel abgegeben, ihre Handys, haben aber alles mitgemacht, weil sie dachten, ja, das wird jetzt was ganz Besonderes und sie sind auserwählt und sie lernen da jetzt ein ganz tolles Geheimnis, eine tantrische Einweihung praktisch von ihrem Guru kennen und haben sich da Erleuchtung versprochen davon. Und diese tantrische Einweihung war letztendlich mehrere Stunden. Zwei sagen, haben uns persönlich gesagt, es waren 8 bis 9 Stunden Sex, die sie da hatten. Und danach haben sie sich eben alles andere als erleuchtet gefühlt, sondern letztendlich im Nachhinein sagen sie, es fühlte sich an wie Missbrauch. Weil letztendlich hatten sie eigentlich in der Situation doch so viel Angst, dass sie sich gar nicht getraut haben, Nein zu sagen. Und dann ist mein Ja auch kein Ja, wenn ich mich nicht traue, Nein zu sagen.
Das sind ja wahnsinnig intime Geschichten, auch beschämende Erlebnisse, die man sicher nicht leicht erzählt. Wie habt ihr das überhaupt geschafft, dass sich die Frauen euch gegenüber so weit geöffnet haben?
Ja, erstmal war es total schwer, erstmal an die Frauen ranzukommen und auch mit ihnen überhaupt zu sprechen über das Thema, weil ganz viele sagen, da ist so eine große Scham immer noch dabei, weil sie ja letztendlich jeden Schritt freiwillig gegangen sind. Deswegen war es bei den meisten so, dass die sich auch sehr lange Zeit immer selbst die Schuld daran gegeben haben. So von wegen, wie konnte ich nur, wie konnte ich da mitmachen?
Das ist ja auch eine Frage, die einem unweigerlich kommt. Was muss passieren, damit eine erwachsene Frau, die für sich selbst entscheiden kann, zu sowas zustimmt? Das ist sicher auch eine Frage, die die Community euch gestellt hat, oder?
Total. Also es gab auch jetzt nach der Veröffentlichung vom Podcast in den Kommentaren immer wieder so, hieß es, wie konnten die denn nur so naiv sein, sowas weiß man doch, das merkt man doch, wie konntest du sowas nur machen? Aber letztendlich ist es eben so, nein. Die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, das waren alle kluge, gebildete, wahnsinnig, ja wirklich intelligente Frauen, aber sie wurden eben manipuliert und das haben sie in dieser Situation gar nicht gemerkt, wie perfide diese Manipulation abgelaufen ist. Ja.
Letztes Jahr gab es dann plötzlich eine dramatische Wendung der Ereignisse. Dieser Guru, über den ihr recherchiert habt, wurde in Paris verhaftet und sitzt seitdem in U-Haft. Es geht unter anderem um die Vorwürfe Menschenhandel und Vergewaltigung. Was ist da passiert?
Also es war so, dass mehrere betroffene Frauen in Frankreich sich an eine Menschenrechtsorganisation gewendet haben. Und daraufhin hat die französische Polizei Ermittlungen angestellt. Dann gab es Razzien. Und bei diesen Razzien wurde eben er in einer Wohnung festgenommen. Und es wurden 58 Frauen in mehreren Wohnungen dieser Yoga-Bewegung vorgefunden, teilweise in sehr beengten und unhygienischen Verhältnissen, wo man halt auch sagt, dass teilweise diese Frauen wohl auch gerade auf die Initiation bei ihm gewartet haben.
Aber du hast ja gesagt, diese Organisation ist in 30 Ländern aktiv.
Ja.
Wie hat sich denn beispielsweise die Vertretung in Deutschland zu dem Fall geäußert?
Also die Deutsche Akademie für Traditionelles Yoga, die haben wir natürlich kontaktiert. Und die sagen, dass sie praktisch, dass Gregorian Bivolaro nicht der Guru dieser Schule ist. Sie sagen, dass manche Schüler sich den freiwillig als spirituellen Mentor ausgesucht hat, aber dass letztendlich die Deutsche Akademie für Traditionelles Yoga gar nichts damit zu tun hat, dass ihnen sowas nicht bekannt ist, dass jemals irgendwie Schülerinnen aus der Schule zu einem Treffen zu Bivolaro irgendwie über einen Yogalehrer gekommen sind.
Der Podcast Seelenfinger mit der neuen Staffel Toxic Tantra jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.